Halt mal alle ganz leise.
Herzlich willkommen zum Podcast Religion im Kinderzimmer. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder religiös unterstützen wollen. Stimmig, lebensfroh, undogmatisch und alltagstauglich. Mein Name ist Katrin Kommerell. Ich bin Chefredakteurin der christlichen Kinderzeitschrift Benjamin. In kurzen Interviews mit Fachleuten aus der Religionspädagogik, Gemeindepraxis und Psychologie könnt ihr für euch entdecken, wie Familienleben und Religion gut zusammengehen. Als Ermutigung und Unterstützung. Hallo, heute geht es um etwas, von dem wir eigentlich alle wissen, dass es uns gut tut: Rituale im Familienalltag. Oasen der Ruhe, Zeit für Zuwendung, ja, schon schön. Die Frage ist eher, wie kriegt man die noch rein in einen eh schon vollen Alltag? Darüber möchte ich mit Albert Biesinger sprechen, meinem Gast heute. Er war Professor für Religionspädagogik an der Uni Tübingen in der katholischen Fakultät und er ist aber auch heute noch nicht wirklich im Ruhestand. Er schreibt viele Bücher und hält Vorträge für Familien und Erzieherinnen zu seinem großen Anliegen, nämlich Kindern, wie er sagt, eine Gottesberührung zu ermöglichen und Familien in einem guten Leben mit Gott zu begleiten. Mit diesem Ziel hat er auch gemeinsam mit seinem evangelischen Kollegen Professor Friedrich Schweitzer eine Stiftung gegründet, die Stiftung Gottesbeziehung in Familien, mit der ich übrigens auch für diesen Podcast Religion im Kinderzimmer zusammenarbeite. So, hallo Herr Biesinger, schön, dass Sie da sind und wir uns hier im schwäbischen Tübingen sprechen können. Sie haben ja als Vater und auch als Opa von zahlreichen Enkeln viel Erfahrung mit dem Thema Rituale und Sie haben auch dazu geforscht. Und mich würde da zunächst mal interessieren, wie bringen wir überhaupt so etwas wie ein Ritual in unserem stressigen Familienalltag unter?
Das ist ganz leicht. Wenn morgens Ihr Kind aus dem Haus geht, legen Sie dem Kind die Hand auf den Kopf. Gott beschütze dich. Kurzer Blickkontakt und wird mit seinem Schulranzen oder in die Kita losgehen. Anders behütet in den Tag gehen, als wenn ich nur sage, tschüss, mach's gut. Tschüss, mach's gut, sage ich auch.
Morgens ist ja eigentlich eine Zeit in der Familie, wo alle wahnsinnig gestresst sind. Es ist das Pausenbrot noch nicht fertig, der Bus fährt gleich los. Wo lässt sich das noch unterbringen?
Das hat mit Stress nichts zu tun, sondern das unterbricht den Stress. Verlangsamt kurz die Situation und man braucht nicht mehr als 5 Sekunden. Es ist wirklich sehr alltagstauglich, mit den Kindern solche kurzen Rituale stabil einzubauen, dass das Kind, wenn es aus dem Haus geht, morgens weiß, die Mama oder der Papa segnet mich kurz.
Ist da die Regelmäßigkeit auch was ganz
wichtig? Die Regelmäßigkeit ist ganz wichtig. Und manchmal ist es ja so, wenn die Eltern das vergessen würden, dann kommt das Kind und schaut, was ist denn heute los? Das heißt also, durch ganz einfache, auch zeitlich völlig unanstrengende Situationen entsteht Sinn. Sinn fällt ja nicht vom Himmel, sondern Sinn entsteht durch Kommunikation, durch Gesten. Wir nehmen uns in die Arme. Liebespaare küssen sich. Kinder wollen sich an die Mutter anschmiegen oder an den Papa. Das heißt also, diese Rituale, die geben Geborgenheit, Sicherheit, geben auch einen weiterreichenden Sinn. Es wird alles gut. Es wird gut gehen, heute in der Schule oder in der Kita. Und das andere Ritual, das manchmal etwas fremd geworden ist, aber das Kinder sehr mögen, ist vor dem Essen. Die meisten Familien essen ja nur einmal am Tag gemeinsam durch Betreuung und so weiter. Vor dem Essen kurz innehalten. Wir reichen uns die Hände. Jedes Tierlein hat sein Essen. Jede Pflanze trinkt von dir. Hast auch unser nicht vergessen. Lieber Gott, wir danken dir. Wir drücken uns die Hände. Guten Appetit. Das haben wir ganz oft gemacht mit unseren Kindern. Da hat das Kind das eingefordert.
Ja, da wollte das.
Oder das Enkelkind war bei uns. Da war der auch ungefähr so 3-4 Jahre. Und dann haben wir einmal nicht gebetet, was ganz selten der Fall ist. Dann sagt er plötzlich, Opa, da fehlt noch was.
Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch ein Ritual ist, das sehr, sehr wichtig ist, weil sowieso die Situation beim Essen eine ist, in der erstmal wichtig ist, alle sitzen erstmal, alle reden durcheinander. Wie kriegt man es aber dann überhaupt hin, zu diesem Gebetsmoment zu kommen? Es muss erstmal ein Moment der Ruhe entstehen? Wie schaffen wir das?
Ja, das kann man schon einführen, dass man sagt, okay, aber jetzt erstmal Stopp. Und die Kinder reagieren meistens auf Stopp. Erstmal Stopp, jetzt machen wir mal ganz kurz Pause und dann beten wir kurz und dann reichen wir uns die Hände. Und dann kann es sein, dass es beim ersten Mal nicht gleich klappt. Und dann klappt es im Rahmen einer Woche, klappt es auf jeden Fall. Aber man muss es wollen. Und Erziehung und Bildung hat immer auch damit zu tun, ob wir Kindern etwas Gutes mitgeben wollen ins Leben. Was unterstützt Kinder? Was fördert sie? Und ihnen eben einen Raum eröffnen, wo sie zur Ruhe kommen können, wo Sinn entsteht und wo auch Dankbarkeit entsteht. Manchmal bete ich dann auch mit ihnen, lieber Gott, wir danken dir, dass wir überhaupt etwas zu essen haben. Und wir denken an die Kinder, die heute schon wieder nichts zu essen haben. Vergiss die Kinder nicht. Amen. Versteht jedes Kind? Die Kinder sind ja nicht dumm. Die wissen ganz genau, dass weltweit viele Kinder hungern. Sodass also auch hier Zusammenhang hergestellt wird mit Nächstenliebe, mit Dankbarkeit. Auch Dankbarkeit gegenüber der Mutter, dem Vater, der das Essen vorbereitet hat. Das Essen fällt ja auch nicht vom Himmel. Ja? Also jetzt, auch hier entstehen ja ganz verschiedene Ebenen von Haltungen und auch von Kommunikationsformen, die den Eltern gut tun, auch dem Opa gut tun und der Oma, ja, aber vor allem eben den Kindern gut tun.
Ist das einfach auch eine Qualität von Ritualen, dass sie Zusammenhänge schaffen?
Rituale strukturieren die Zeit, strukturieren die Kommunikation. Und durch Rituale entsteht tatsächlich Sinn, entsteht Geborgenheit, es entsteht Stabilität.
Ja, sie bringen Sicherheit, viel Sicherheit.
Und von daher gesehen ist es sehr, sehr hilfreich, durch solche alltagstauglichen Rituale, die ganz cool gehen, die man nicht irgendwie so kompliziert macht. Auch religiöse Rituale dürfen nicht kompliziert sein, die sollen ja alltagstauglich sein. Ein ganz wichtiges Ritual ist für mich das Abendritual. Mir fällt da ein, ich saß am Bett unserer damals 5-6-jährigen Tochter und ich hatte ihr aus der Kinderbibel vorgelesen und sie war schon dann am Einschlafen. Und dann sage ich zu ihr, was war denn heute schön, was war nicht so schön? Dann sagt dieses kleine Mädchen spontan, lieber Gott, heute war es gar nicht schön. Der Moritz hat mich gehaut, dann habe ich ihn auch gehaut. Schlaf gut, lieber Gott. Es war wichtig für dieses kleine Kind, dass jemand mit ihr nochmal den Tag durchgeht. Und diese Abendrituale sind auch psychohygienisch der Volltreffer. Wenn Eltern das jeden Abend mit ihrem Kind machen, gibt es dem Kind Stabilität. Dann zeigt das Ritual, jetzt habe ich die Mama mal ganz für mich alleine oder den Papa. Ich finde, auch Väter sind da sehr, sehr wichtig. Und dann ist es so, dass dann eben alles das, was am Tag über aufrüttelnd war, was vielleicht auch belastend war, dass das dann besprochen wird und das Kind dann anders in den Schlaf geht, als wenn das Kind dann alles in sich hineinfressen muss und dann eigentlich ja nichts gelöst wird. Ja? Also solche psychohygienisch wichtigen Klärungen und Lösungen eines Knotens, die kommen durch solche Abendrituale zustande. Ja. Und ich kann das nur empfehlen. Es gibt ja auch jetzt aus der Gesundheitsforschung auch neuerdings ganz klare Ergebnisse, dass solche Rituale in der Familie Kindern Stabilität geben, übrigens auch Eltern. Auch für mich als Vater waren diese 20 Minuten am Bett des Kindes vorlesen und dann nochmal sprechen Gold wert. Ich kam von der Uni heim, manchmal 12-Stunden-Tage und dann geht der Blutdruck runter und es tut auch mir gut.
Es ist ja auch ein Moment der Verbindung. Man verbindet sich mit dem Kind, es ist Zuwendung da. Jetzt sagen Sie, es ist auch psychohygienisch, ja, auch durch die Wiederholung, durch die Sicherheit, die das gibt. Wo bringen Sie dann aber noch Gott unter? Also Ihre kleine Tochter, von der Sie erzählt haben, die hatte ja schon Gott als Ansprache. Aber was ist mit Familien, in denen das noch gar nicht vorhanden ist? Ja, ein Abendritual, aber wie wird da noch die Brücke zu Gott geschlagen?
Also für die religiöse Bildung sind Rituale eben auch ganz, ganz hilfreich. Und zwar ganz am Anfang kann es so sein, wenn das Kind ein Jahr ist, kann ich ihm ein Abendlied singen und ich mache ihm ein Kreuzzeichen auf die Stirne oder halte die Hände auf den Kopf. Und dann wird das Kind 2 Jahre, dann kann ich ihm schon Geschichten vorlesen. Zwischen 2 und 3 Jahren kann man schon biblische Geschichten vorlesen, natürlich nur ausgewählte. Aber es gibt ja wirklich wunderbare Geschichten. Und ich kann mich nur erinnern, mit unseren eigenen Kindern, die ja nun auch nicht als religiöse Wesen vom Himmel gefallen sind, sondern sie haben durch biblische Geschichten, durch Beten beim Essen, manchmal auch durch Erfahrungen in der Kirche mit Familiengottesdiensten, Kindergottesdiensten. Da waren sie ganz scharf drauf. Wenn das schöne Kindergottesdienste waren, war das ja wunderbar für Kinder. So entsteht es. Also man kann, auch wenn man als junge Eltern so nach der Taufe dann überlegt, was wollen wir jetzt machen? Mit einem Kind in die Kirche gehen geht kaum in der Phase, sondern man kann sogenannte Hauskirche machen. Hauskirche heißt, wir sind selber Kirche. Wir beten am Ende des Tages und danken Gott, dass wir so schöne Sachen erlebt haben. Oder wir halten inne vor dem Essen.
Die Kinder erleben da Zuwendung, innehalten, einen Moment der Ruhe, auch sehr vertrauensvollen Moment mit dem Papa oder mit der Mama. Und da ist Platz für eine Beziehung zu Gott, die von eben solchen Dingen auch geprägt ist.
Aus der Forschung in der Religionspsychologie weiß man, dass religiöse Bildung dann am wirksamsten ist, wenn beides zusammenkommt. Nämlich einerseits starke Emotionalität, Zuwendung, Geborgenheit im Alltag. Dazu gehört natürlich Ernährung, Bildung, Essen und so weiter. All das, was eben zum Leben dazugehört, an gelingender Kommunikation. Aber daraus entsteht noch nicht unbedingt religiöse Identität, sondern da muss noch ein zweites dazukommen, nämlich das ausdrücklich Machen von Bedeutungen durch Rituale, zum Beispiel Beten oder eine Kerze anzünden in der Kirche. Das Abendritual bietet einen innersten Raum. Der Begriff innerster Raum ist etwas sehr Wertvolles. Jeder Mensch hat einen innersten Raum, der sich auffüllt mit der Zeit, mit Bedeutungen, mit Sinnerfahrungen, manchmal leider auch mit Unsinnerfahrungen oder mit Verletzungen, was man ja auch weiß, dass Menschen oft ein Leben lang an diesen Verletzungen leiden und die nicht mehr wegkriegen. Also dieser innerste Raum, der entsteht eben auch durch ausdrücklich Machen von Bedeutungen. Und da ist eine der besten Möglichkeiten in dieser ganz frühen Phase sind biblische Geschichten. Da gibt es ja ein paar Geschichten, die sind ja richtige Abenteuergeschichten. Zum Beispiel, ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho, wird überfallen und dann kommt die Räuber und es geht einer vorbei, der lässt ihn liegen, der andere, der verbindet ihm den Kopf und Jesus sagt, und wer hat's richtig gemacht? Natürlich der, der ihm den Kopf verbunden hat. Oder dann gibt's die Geschichte von David und Goliath, wie der ganz Kleine sich wehrt gegen diesen Riesen.
Man bietet in diesem innersten Raum sozusagen, in diesem Raum, den man da geschaffen hat, durch die regelmäßigen Rituale dem Kind auch so etwas an wie Gott als Wort oder als Bild.
Ja, das kommt ganz früh.
Als Gesprächspartner eigentlich.
Ja, das kommt ganz früh. War ja bei unserer Tochter auch so, dass sie dann gleich gesagt hat, lieber Gott, heute war es gar nicht schön. Also sie muss ja schon mal von irgendwie Gott gehört haben, sonst würde sie das ja nicht sagen, ne? Und das habe ich auch ganz früh mit unseren Kindern am Bett sitzend dann gemacht, dass wir am Schluss, wenn wir den Tag durchgegangen sind, lieber Gott, wir danken dir für das Schöne, was wir an diesem Tag erlebt haben und wir bitten dich um Kraft für morgen. Also Gott kommt da relativ rasch vor bei Kindern, zumal sie es auch so immer wieder hören. Und dann kommt ganz schnell die Frage, und Papa, hast du den lieben Gott schon mal gesehen? Wie sieht der liebe Gott denn aus? Vielleicht gibt's den gar nicht. Ich habe ihn ja noch gar nicht gesehen. Und dann ist es das Beste, ihnen zu sagen, ich habe den lieben Gott auch noch nicht gesehen. Weil mit diesen Augen kann man ihn gar nicht sehen. Aber ich weiß ziemlich viel über Gott, weil ich die Geschichten kenne, die Jesus über Gott erzählt hat. Und die Geschichten, die Jesus über Gott erzählt hat, sind ja die sogenannten biblischen Geschichten.
Ich würde Sie gerne nochmal fragen, wie das eigentlich ist, wenn die Kinder erstmal mit sowas noch gar keine Erfahrung haben und die Eltern natürlich etwas unsicher sind vielleicht. Wenn so ein Kind dann erstmal irritiert ist, was macht die Mama da? Die hält mir die Hand über den Kopf und sagt was über Gott. Ich weiß ja gar nicht, wer das ist. Oder eine gewisse Irritation ist da vielleicht am Anfang. Vielleicht wollen die Kinder das auch gar nicht unbedingt.
Bildung entsteht auch, indem man was dazulernt. Und Bildung entsteht nicht, indem man immer alles so lässt, wie es gerade ist.
Oder Irritationen vermeidet. Ne? Man soll auch mal was probieren, dann etabliert sich es auch.
Genau,
ne?
Und auch Provokation. Und es ist ja nun kein Übergriff, wenn ich dem Kind die Hand auf den Kopf lege und muss nicht mal auf den Kopf legen, einfach so, Gott beschütze dich. Und dann werde ich sehen, wie er reagiert oder wie sie reagiert. Und dann kann man immer noch drüber sprechen, dass er vielleicht fragt, okay, was war denn das heute oder so, ja? Und dann muss man den Faden knüpfen und dann wird aus dem dünnen Faden ein immer dickerer Faden und dann kann man aus den vielen Fäden dann ein Pullover stricken. Also von daher gesehen entsteht es ja kreativ. Und dann kommt ja noch etwas hinzu, dass ja wir Erwachsenen manchmal auch Zweifel haben. Viele junge Eltern ja auch aufgrund ihrer eigenen Sozialisation oder Nicht-Sozialisation im Blick auf Gottes Beziehung ja auch manchmal denken, ich bin da zu weit weg oder ich glaube eh nicht richtig, dann lass es lieber sein und bevor mein Kind da irgendwelche Fragen stellt, dann ist besser, wir grenzen das Thema aus. Und Themen, die man ausgrenzt, die helfen niemand. Also ja. Von daher gesehen kann man auch große Fehler machen, wenn man Kindern den Weg verbaut. Kinder haben ein Recht auf Religion, auf religiöse Begleitung. Und man kann Kinder auch um Gott betrügen, wenn man einfach sagt, okay, ich weiß, das ist nichts für dich. Ja. Kann auch sehr autoritär sein.
Herr Biesinger, da kann ich jetzt gleich mal einhaken. Die Stiftung, mit der wir, also die Kinderzeitschrift Benjamin, jetzt hier diesen Podcast Religion im Kinderzimmer zusammen unternimmt und ausprobiert, beschäftigt sich ja genau damit. Können Sie das ganz kurz mal vorstellen?
Ja, wir haben die Stiftung Gottesbeziehung in Familien in Tübingen vor ungefähr 2 Jahrzehnten gegründet, weil wir Eltern in einer neuen Qualität begleiten und unterstützen wollen, dass sie ihren eigenen spirituellen Weg finden mit ihrem Kind. Also niederschwellig, eben auch mit Erfahrungen, die wissenschaftlich stabil sind und eben aber auch mit kreativen Möglichkeiten. Und über diese Stiftungs-Homepage kann man sich ja dauernd auch dann entsprechende Informationen abrufen, kostenlos, oder man kann Anregungen nehmen.
Ja, da gibt es auch die Videos und Sie halten Vorträge.
Wir sind viel unterwegs mit Vorträgen und wir unterstützen auch finanziell innovative Projekte zur religiösen und interreligiösen Bildung in Kitas. Und neuerdings haben wir ein interessantes Filmprojekt mitgestaltet. Kleine Menschen, große Fragen. Diese Filme, die sind echt cool. Es sind oft ganz kurze Filme, 5-6 Minuten. Zum Beispiel, was ist, wenn Oma stirbt oder Schöpfung oder der tote Vogel in der Kita. Wie geht man drauf ein, wenn die Kinder große Fragen haben? Aber auch die Fragestellungen des Recht des Kindes auf Religion. Wie soll das aber gehen, dass es auch hilft und den Kindern gut tut? Weil Religion kann ja auch gefährlich sein. Es geht also um eine bestimmte Qualität von Religion. Und diese Stiftung Gottesbeziehung in Familien hat sich die Aufgabe gemacht, die Familien auf ihrem Weg kreativ zu unterstützen. Und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir mit der Kinderzeitschrift Benjamin zusammenarbeiten können, ja. Die Kinder
ja, soll,
tun wollen.
Ja, es soll um die Kinder gehen. Wir wollen denen gar keinen Schmuh vormachen. Es soll denen aber eben eine, wie Sie immer so schön sagen, eine Gottesberührung ermöglichen.
Die Stiftung Gottesbeziehung in Familien legt großen Wert darauf, mit Kindern auf gleicher Augenhöhe zu kommunizieren, sie nicht anzulügen, auch religiös nicht anzulügen, sondern immer das zu sagen, was man stabil weiß, auch theologisch weiß, und nicht ihnen dann so einzureden, das Christkind kommt durch das Ofenrohr und bringt die Geschenke, sondern es müsste umgekehrt sein, das Christkind ist das große Geschenk Gottes für uns Menschen und an Weihnachten feiern wir den Geburtstag von Jesus. Und weil Jesus das große Geschenk von Gott war für uns Menschen, schenken wir uns gegenseitig auch etwas. Ihr bastelt ja auch in der Kita für eure Eltern ein kleines Geschenk zu Weihnachten. Und so bereiten auch eure Eltern ein Geschenk vor für euch, weil Weihnachten ist eben das Fest des Schenkens. Und wenn ich jemand etwas schenke, dann sage ich dem, ich habe dich lieb oder du bist für mich wichtig und ich mache mir Gedanken, worüber du dich freust. Und deswegen ist es auf der anderen Seite doch richtig zu sagen, das Christkind bringt die Geschenke, aber nicht durch das Fenster, nicht durch das Ofenrohr, sondern das Christkind bringt die Geschenke in die Welt, weil es selber das große Geschenk wurde für die Menschen. Deswegen bringt das Christkind bis heute die Geschenke.
Solche Gespräche sind ja wunderbar. Wenn man abends zum Beispiel die Gelegenheit hat, mit seinem Kind über solche Sachen zu sprechen und wenn es das einzige Mal am Tag ist, dass man mit seinem Kind mal eine halbe Stunde Zeit hat, kann ja passieren. Dann ist das natürlich ganz wunderbar. Wenn die Kinder jetzt älter werden, was würden Sie dann machen? Ein Kind mit 10, dem braucht man zum Beispiel nicht mehr so ganz was vorlesen. Es möchte vielleicht gar keine Geschichte vorgelesen bekommen, ne?
Dieser Übergang, der lässt sich ja leicht machen. Also die Kinder, die lesen ja dann selber am Abend. Mit einem 10-Jährigen nochmal den Tag durchzugehen, mag der möglicherweise noch. Als er aber dann 12, 13 war, Dann habe ich gesagt, also jetzt komme ich nicht mehr am Abend. Du weißt, wie man betet. Wenn du beten willst, kannst du am Abend mit Gott sprechen oder auch nicht. Das ist jetzt deine eigene Entscheidung. Und so sind wir dann auseinandergegangen mit diesem Ritual, dass eben das dann für ihn geblieben ist, auf seine Weise. Und die andere Seite ist, also ich habe noch eine Erinnerung an den 8-9-jährigen Sohn. Wir haben ja 3 Söhne und eine Tochter. Dann habe ich ihm am Schluss gesagt, nachdem wir den Tag durchgegangen sind, ich segne dich, und habe mich dann runtergebeugt, weil er schon im Bett lag. Und plötzlich setzt er sich auf und sagt, Papa, ich segne dich auch. Und hat mich gesegnet mit dem Kreuzzeichen auf die Stirn. Das heißt also, der Segen ist gegenseitig. Und wenn wir uns Zeit nehmen für unsere Kinder, dann ist es auch ein Segen für uns Eltern, der uns gut tut.
Sehr schöne Geschichte. Ich denke, wir kommen jetzt zum Ende unseres Podcasts. Ich würde gerne nochmal die Eingangsfrage stellen. So kurz abschließend, wie können wir Rituale in unserem Familienalltag, in unserem stressigen Familienalltag unterbringen, die auch Raum geben für die Gottesberührung?
Je stressiger es ist, desto wichtiger ist es, mal kurz auszuatmen, kurz innezuhalten. Rituale sind eine ideale Möglichkeit, in Berührung mit Gott zu kommen, wie auch immer wir uns Gott vorstellen. Rituale ermöglichen Sinn, Rituale erzeugen sogar Sinn, weil Sinn fällt ja nicht vom Himmel, sondern entsteht dadurch Kommunikation. Und das kann alltagstauglich ganz locker gehen. Damit habe ich meine Erfahrung gemacht und die kann ich nur Eltern sehr empfehlen.
Ja, schön. Hoffen wir, dass viele Eltern jetzt die Möglichkeit auch sehen und wie einfach es sein mag, mit Kindern so eine Zeit zu haben, in der sie auch Gott kennenlernen können.
Vielleicht eröffnet unser Gespräch Eltern niederschwellig und stressfrei im Alltag Rituale selber zu entwickeln, zu entdecken oder auch manche Rituale, die wir jetzt besprochen haben, einfach neu zu beginnen und damit in Berührung mit Gott zu kommen. Ich bin total überzeugt, Gott ist schon längst da. Wo Kinder sind, ist Gott schon da. Weil die Kinder kommen von Gott, wir Eltern zeugen die Kinder, aber hinter ihrem Kind steckt noch ein viel größeres Geheimnis. Gott ist in ihrem Kind da und aus den Augen ihres Kindes leuchtet das Licht Gottes. Und wenn Sie Ihrem Kind in die Augen schauen, dann schauen Sie Gott in die Augen.
Ja, das ist schön. Vielen Dank, Herr Biesiger. Vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass ihr dabei wart. In den Shownotes findet ihr zu dieser Folge Links und Buchtipps. Gern könnt ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen. Habt ihr einen Vorschlag für ein Thema für diesen Podcast oder habt ihr selbst schon interessante Erfahrungen gemacht, die ihr mit uns teilen wollt? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@religion-im-kinderzimmer.de. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonnieren oder uns dort auch gern eine Bewertung hinterlassen. Und wenn euch interessiert, wer wir sind und was wir sonst noch alles zum Thema Religion in der Familie machen, besucht gern unsere Websites und schaut euch da um. Die christliche Kinderzeitschrift Benjamin findet ihr auf www.benjamin-zeitschrift.de, die Stiftung Gottesbeziehung in Familien auf der Webseite www.stigofarm.de. Bis zur nächsten Folge also und danke fürs Zuhören.